Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich freue mich über euer Reinhören. Das Jahr 2024 ist gespickt mit sportlichen Höhepunkten. Einer davon wird die Heim-EM der Fußballherren sein. Vom 14.06. bis 14.07. schlägt das Fußballherz der Deutschen wieder höher. Auch bei uns steht alles im Zeichen des Fußballs. Denn mit insgesamt 5 Spielen in der Stuttgart Arena wird auch der Kessel wieder beben. Wer erinnert sich nicht gerne an das Jahr 2006, an das Sommermärchen schlechthin? Das zu wiederholen steht auf dem Plan der Host City Stuttgart. Die ganze Stadt, ein Stadion, ist das Ziel. Unterteilt in 4 Fan-Zones am Schlossplatz, Marktplatz, Karlsplatz und Schillerplatz, die eine besondere Vielfalt abbilden sollen mit sportlichen, fußballerischen Aktivitäten, Public Viewing, kulturellen und kulinarischen Köstlichkeiten, will die Stadt begeistern. Heute sprechen wir deshalb über das Herren-Nationalteam, den Kader, die Chancen und die Außenwirkung. Dafür haben wir uns natürlich auch einen entsprechenden Gast eingeladen, vor dessen Expertise in Sachen Fußball ich großen Respekt und zugegebenermaßen auch ein bisschen Bammel bekommen habe in meiner Vorbereitung. Er ist Fernsehjournalist beim SWR, hat mit Dein VfB sein eigenes YouTube-Format mit Witz und Charme, ist somit absoluter VfB-Kenner und Fanliebling. ARD Trailer Voice, was das ist, wird er uns gleich noch erzählen. Fußballkommentator und Moderator. Herzlich willkommen, Michael Bolli Bollenbacher.
Danke, Debbie. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung und bin auf deine Fragen gespannt.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich meinen Fragen stellst.
Sehr gerne.
Es war schon ganz schön viel, was ich jetzt hier gerade über dich erzählt habe. Du bist ja
das
auch.
Das war viel, ja.
Hui.
Die Fallhöhe ist hoch, sage ich mal. Ja.
Zum Thema Trailer Voice kommen wir gleich noch, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was das ist, aber das wirst du uns bestimmt dann demnächst noch erzählen. Zuerst mal würde ich gerne noch einen kurzen Hinweis an unsere Zuhörer geben. Wir nehmen die Folge am heutigen Freitag, 17.05. auf, also vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga und damit auch bevor wir wissen, ob es der VfB schafft, sich durch Schützenhilfe und eigene Leistungen die Vizemeisterschaft zu krallen. Daher können wir das alles leider nur vermuten, was wir jetzt besprechen. Trotzdem, Bolli, deine Meinung zum sensationellen Abschneiden der Jungs letzte Saison? Oder
das
diese
VfB,
Saison?
Ja, also Wahnsinn. Wer hätte es gedacht? Es ist ja so viel geschrieben worden und so viel berichtet worden. Und es war ein Jahr her, als die Relegation jetzt in ein paar Tagen gespielt haben, also knapp ein Jahr her,
ja.
Gegen den HSV. Und es war mal wieder der VfB, der sich gerade so auf der letzten Rille rettet. Und jetzt ist es der VfB, der halt einfach Champions League spielt. Es hat, glaube ich, keiner prognostiziert.
Ich glaube, also, das hatte keiner auf dem Plan.
Hatte keiner auf dem Schirm. Es gab tatsächlich einen Fan, der letzten Juli vor der Saison, also gewettet hat, wenn der VfB Champions League spielt,
der,
was
sehe
ich
Glatze.
Mit der Glatze. Und ja. Jetzt muss das tun. Ja, hätte er wohl selber nie gedacht, aber jetzt weht ein bisschen frischer Wind um seine Ohren. Dann im Sommer ist es ja auch ganz, ganz okay auszuhalten. Ja,
aber es geht, oder?
Es ist eine Wahnsinnsentwicklung, hat, glaube ich, ganz viel mit Sebastian Hoeneß zu tun, mit dem Trainer, der die Jungs irgendwie angepackt bekommen hat. Es gab ja diese Abgänge, darf man nicht vergessen, Sosa, Mavropanos, Endo, große Namen, die gegangen sind und ersetzt wurden von eher mal kleineren Namen, würde ich jetzt einfach mal sagen, auf den ersten Blick. Und dass sie jetzt halt das so durchziehen und Dritter werden und
Oder sogar Zweiter.
Oder sogar Zweiter, genau. Das kann natürlich auch noch passieren. Mit Hoffenheimer Schützenhilfe, der Schützenhilfe von Pellegrino Matarazzo, dem Ex-VfB-Trainer, wenn die gegen die Bayern gewinnen und der VfB gewinnt, kann passieren, aber auch so, also es ist unglaublich und ich glaube für viele Fans auch einfach wie ein Traum, der immer noch gerade am Laufen ist.
Ja, ich erinnere mich noch an 2007, du bestimmt auch, aber es gibt genügend Fans, junge Fans, die das gar nicht mitbekommen haben oder die noch sehr, sehr klein waren damals. Und es war, was das für ein Hype ausgelöst hat in der Stadt, das war unfassbar. Es war direkt das Jahr nach dem Sommermärchen und da war man schon geübt in Public Viewing auf der Königstraße, volle Königstraße und Autokurse fahren und lauter solche Sachen. Und dann wurde der VfB 2007, es war abartig, was hier in der Stadt los war.
Ja. Ja, Wahnsinn. Also die Euphorie, die da rübergeschwappt ist, wie du sagst, zusammen mit diesem Sommermärchen. Jetzt ist ja auch ganz witzig, dass jetzt wieder eine Heim-EM stattfindet.
Stimmt, die Geschichte wiederholt sich.
Die Geschichte wiederholt sich und eigentlich mit dieser Punktzahl, die der VfB jetzt ja hat, spielst du eigentlich auch um die Meisterschaft
Wenn
jetzt mit Bayern. Aber Leverkusen
nicht so outstanding gewesen
Wahnsinn. Diese Saison. Genau, aber auch so ist es, glaube ich, für ganz viele einfach super toll. Und wie du sagst, für viele Fans, die dann halt irgendwie 2007 geboren wurden und jetzt irgendwie bald mal 18 werden, die haben sowas noch nie erlebt. Die haben eigentlich nur die schlechten Zeiten miterlebt. Stimmt. Und das Drama, was ja auch irgendwie einen gewissen Reiz hat, wenn man es dann in der 94. Minute durch Ende schafft. Aber
den Nervenkitzel brauchen wir nicht jedes Jahr.
Nee, eben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt auf jeden Fall genießen ist das Motto. Und gerade jetzt letzter Spieltag gegen Gladbach, wo jetzt schon feststeht, die Champions League wird's werden. Und in diesem Stadion dann hier nächste Saison dann ganz große Clubs wieder begrüßen zu dürfen, das ist natürlich schon, wie du sagst, auch outstanding.
Stimmt, ja. Du hast es gesagt, letztes Jahr noch Relegation, jetzt Champions League. Viel Zwischenfeuer, viel Unwägbarkeiten, die da auf dem Weg lagen. Was glaubst du, waren jetzt tatsächlich die Auslöser, dass der VfB sich so dermaßen gesteigert hat?
Ich glaube, sie haben einen Trainer, der die Bodenhaftung bewahrt. Es ist nicht so, dass beispielsweise jetzt Bruno Labbadia, der eine sehr unglückliche Zeit hier hatte, keine Bodenhaftung hatte. Das hatte der bestimmt auch. Aber sie haben letztlich dann sich klug verstärkt. Also sie haben von hinten nach vorne überall in allen Mannschaftsteilen Leute geholt, die Mannschaft besser gemacht haben. Also angefangen mit, ganz wichtig, glaube ich, der Faktor Alexander Nübel als Nummer 1 hinten drin. Davor hattest du immer einen, Florian Müller und Fabian Bredlow, beides solide Torhüter, aber die waren immer mal für einen Patzer gut, wo das Publikum auch immer nervös war. Dann hattest du vorne vielleicht nicht die Durchschlagskraft, die du jetzt in der Saison hast. Chris Führig hat sich total gesteigert, Serhou Guirassy, 26 Tore, Stand heute, explodiert. Der hatte davor auch schon eine gute Quote, aber war oft verletzt oder öfter mal ein bisschen verletzt und hatte eben aber nicht so eine Wahnsinnssaison. Dann hast du einen Dennis Undav geholt, der total eingeschlagen hat. Hast einen Angelo Stiller geholt aus Hoffenheim, wo man dachte,
der ja ein absoluter Wunschkandidat war vom Trainer.
Von Hoeneß, genau. Das ist die dritte gemeinsame Station. Die waren bei Bayern 2 zusammen in der dritten Liga. Die waren in Hoffenheim zusammen und jetzt eben beim VfB. Und der hat von Anfang an gezündet und funktioniert. Und das sind jetzt, sagen wir mal so, die Spieler, klar kann man dann auch noch einen Leveling und wie sie alle heißen aufzählen, die dann auch mit bisschen Anlaufzeit ins Rollen gekommen sind. Aber Faktor Nummer 1 ist eigentlich der Trainer und sein Trainerteam, glaube ich. Das war am Anfang schon so ein bisschen andeutungsweise erkennbar, die haben dann im Pokal gewonnen, das erste Spiel, dann auch sich dann noch gerettet, auch wenn der letzte Spieltag hier, das weiß ich noch, gegen Hoffenheim haben sie auch keine gute Leistung gezeigt, 1-1 gespielt und dann war es halt statt sich direkt zu retten wieder die Relegation. Hamburg dann gut durchmarschiert gegen den HSV, das war solide, aber wer konnte das ahnen? Und ich glaube, der Mann hat einfach, also ich habe auch mit ein paar Spielern ja mal darüber geredet und beispielsweise Jamie Leveling, junger Kerl, den sie jetzt auch verpflichten höchstwahrscheinlich oder wenn es schon durch ist, der gesagt hat, lässt uns gewisse Freiheiten.
Das Interview habe ich auch gesehen. Du hast schon mit ihm gesprochen, gell?
Genau. Es gibt ein Grundgerüst zwar, und eine gewisse Anleitung muss ja da sein, aber er lässt uns auch unsere Freiheiten auf dem Platz. Er lässt uns machen. Ja, also wir können da zocken sozusagen. Der VfB hat ja auch einen ganz anderen Spielstil mittlerweile als jetzt unter Labbadia oder auch unter Matarazzo davor. So dieses aktive, offensive Spiel, mutig nach vorne. Und sie haben einfach, also letztes Spiel in Augsburg hatten die 93% Passquote, also 93% als Mannschaft. Es ist einfach, es ist einfach im Flow. Und ich glaube einfach, dass du mit diesem Spielstil vielleicht anfangen des Jahres dachtest, jetzt haben sie zweimal verloren, jetzt haben die Gegner das aber gelüftet, dieses Geheimnis.
Gut, das ist ja auch so diese Anfang des Jahres, Anfang der Rückrunde.
Richtig, ja.
VfB-Hinrunde auf dem dritten Platz abgeschlossen. Und dann, ich meine, das gab es ja schon das ein oder andere Mal, dass der VfB in der Hinrunde super stark war und dann in der Rückrunde absolut runtergeschlagen ist auf den Boden der Tatsachen. Ja. Ich glaube, dass da alle ein bisschen nervös waren. Und ich habe das, glaube ich, auch gesagt, so oh ja, jetzt warten wir mal. Und dann verlieren sie die ersten zwei Spiele und dann ist so.
Ja, das Netz ist durchgedreht, Stuttgart ja. Downfall hieß ja. es dann schon und so weiter. Nee, und ich glaube halt einfach, dass Sebastian Hoeneß, auch seine Co-Trainer Malik Fatih und David Kreschidlo, die sind alle so Anfang 40. Hm. Ich glaube, die haben zum einen eben den menschlichen Draht, ja, dass sie an die Jungs rankommen, dass die in den Einzelgesprächen gut sind. Dennis Undorf hat mir mal erzählt, Sebastian Hoeneß ist für mich menschlich der beste Trainer, den er bisher hatte. Ja. Also das muss ja irgendwie dann heißen, okay, der scheint wirklich ein korrekter Typ zu sein. Der ja. kommt an jeden ran, auch die, die auf der Bank sitzen, hast du jetzt nicht unbedingt immer das Gefühl, dass die da irgendwie eine Fresse ziehen, auf Deutsch gesagt, und keine Lust haben, sondern die kommen dann rein und sind motiviert und spielen auch gut. Und du hast das Gefühl, dass da eine richtige Einheit gewachsen ist, auch wenn es eine Plattitüde ist, aber dass es wirklich die Jungs sich verstehen und der eine sich für den anderen freut. Und dieses Trainerteam mit in diesem, sagen wir mal, Traineralter jung, Anfang 40, die kommen da ran und du hast das Gefühl, ja, das ist was anderes als davor. Und ich glaube, diesen Draht zu den Jungs zu haben, diese Freude auch zu versprühen und trotzdem diese Bodenhaftung ja auch zu bewahren, was ja auch schon anders war beim VfB Stuttgart, das ist für mich so mit der entscheidende Faktor auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich stellenweise das Gefühl, dass wir das alles schon mal gesehen haben, damals unter Fee, als es die jungen Wilden waren, als du wirklich ja. das Gefühl hattest, der Trainer kommt total an die Mannschaft ran, die Mannschaft spielt gerne als VfB, spielt gerne zusammen auf dem Platz, und das gab es ganz, ganz lange irgendwie nicht. Da war das Ziel ja dasselbe. Das Ziel war ja immer da, eine Mannschaft zu entwickeln, die zusammen funktioniert und harmoniert. Ja. Warum hat es da nicht funktioniert? Waren da einfach der Trainer der Falsche, die Spieler die Falschen, und jetzt hatten wir halt irgendwie Glück?
Das glaube ich nicht. Also so pauschal zu sagen, der Trainer war der Falsche.
Es waren ja einige,
ja, zweistellig. Ich glaube, es ist halt auch einfach oft so, also zum einen kann es natürlich schon sein, dass es nicht der richtige Trainer ist für die Truppe. Immer ganz wichtig, diesen Zugang, glaube ich, zu finden. Was aber natürlich im Fußball auch immer dazu kommt, ist halt in einen gewissen Flow reinzukommen. Und wenn du halt die ersten paar Spiele gewinnst, beziehungsweise es war so, die haben im Pokal gewonnen, dann haben sie das erste Spiel 5-0 gegen Bochum gewonnen, verlierst dann 1-5 in Leipzig. Ja, dann dachte jeder schon so, der VfB pendelt sich jetzt wieder ein. Und dann gewinnen sie das dritte Spiel hier, auch 5-0 gegen Freiburg, die Europa League spielen, die jetzt international spielen, schon ein paar Jahre. Und dann dachte man wirklich, okay, wow. Und sie haben ja einen Wahnsinnsstart hingelegt, ja, waren ja am Anfang schon irgendwie auf Platz 2 oder 3. Und ich glaube, wenn du halt in so einen gewissen Erfolgsflow reinkommst und nicht wie die Saison davor unter Matarazzo, der dann ja irgendwann entlassen wurde, die ersten 10 Spiele nicht gewinnst, natürlich arbeitet da der Kopf mehr, natürlich ja. macht das mehr mental mit dieser Truppe. Und es gab ja auch vor ein paar Jahren mal auch eine gute Saison, wo sie, glaube ich, Achter wurden unter Matarazzo, wo du auch wieder das Gefühl hattest, wow, die können echt gut Fußball spielen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es da beispielsweise am Trainer lag, sondern auch einfach an diesem Flow, aber auch ganz viel am Spielstil. Also wen man auf der Straße fragt, der sich auskennt, würde, glaube ich, jeder sagen, auf die Frage, wer spielt den attraktivsten Fußball in Deutschland diese Saison? Leverkusen und Stuttgart. Besser als Bayern, 10-mal besser als Dortmund, Leipzig. Und diese Idee, diese Spielidee einfach zu haben, und natürlich brauchst du halt das Spielermaterial, das umsetzen zu können, das passt wie die Faust aufs Auge, und das hat davor eben nicht so gepasst. Max, Spielstil sein, kombiniert dann eben mit den Ergebnissen, die nicht gepasst haben, und vielleicht auch mit der Herangehensweise der Trainer. Man weiß ja nie so genau, passt es jetzt da im Team, passt es zwischen Trainerteam und Mannschaft, und das scheint jetzt ein Perfect Match halt tatsächlich zu sein gerade.
Wobei wir da ja, ich sage immer wir.
Ja, du bist schon im, du fühlst dich im VfB
voll, ja, zugehörig. Ich bin total zugehörig. Wobei da ja auch noch jemand anders ein bisschen mitgemischt hat, der jetzt schon eine Weile nicht mehr beim VfB ist, nämlich Sven Mislintat. Der hat ja auch den ein oder anderen,
das ist richtig,
geholt. Sehr, sehr guten Spieler geholt.
Ja, muss man sagen. Also beispielsweise ein Hiroki Ito, ein Seru Girassi war zumindest offiziell in seiner ja. Ära ja noch. Ja. Ein Enzo Mio, der die Saison auch seinen richtigen Durchbruch geschafft hat, würde ich jetzt mal sagen. Der hat die geholt als junge Talente, ja, ich glaube Ito für 300.000 oder 400.000 Euro irgendwo aus der zweiten japanischen Liga. Konnte ja keiner ahnen, dass der irgendwann mal so explodiert. Natürlich hat er auch eine Durchfallquote in dem Sinne, dass dann halt einige nicht funktionieren. Ja, das ist ja immer das Risiko, wenn du scoutest und wenn du Spieler holst. Aber die haben dann gezündet und natürlich muss man ihm in gewisser Weise auch noch Kredit zollen, dass er da halt das Auge dann hatte oder sein Team das Auge hatte und da Leute geholt hat, die jetzt wirklich auch performen.
Es gibt Gerüchte, dass wenn Mislintat zurück zum BVB geht,
das ist safe, der geht zurück, genau.
Als Sportvorstand?
Ja, genau, so eine Art, ich glaube Sportvorstand, die genaue Funktion müsste ich nochmal nachschauen,
ehrlich
gesagt. Unter
Ricken jetzt dann?
Genau, Ricken ist sozusagen dann der Geschäftsführersport, wenn ich es richtig weiß. Lars Ricken, 97, das entscheidende Tor geschossen. Sebastian Kehl ist ja offiziell Sportdirektor und ich meine, Sven Mislintat hat irgendwie so eine Zwischenfunktion, müsste ich tatsächlich jetzt, habe ich jetzt nicht griffbereit, nochmal nachschauen. Aber er hat mich auch überrascht, dass er tatsächlich zum BVB zurückkehrt, zumal er jetzt ja bei Ajax Amsterdam eine eher unrühmliche Zeit hatte, wo ja die Transfers nicht funktioniert haben und das auch nicht im Guten auseinanderging. Aber mich hat es letztlich überrascht, dass er tatsächlich jetzt wieder bei seinem, ja, Club, wo er schon lange war, auch unter Klopp und so weiter, wieder auftaucht.
Die Gefahr besteht natürlich, dass Seru abwandert dann.
Das, ja, die kennen sich natürlich und ich kann nicht in den Kopf reinschauen von Seru Girassi. Ich kann nur sagen, Borussia Dortmund, klar, die stehen im Champions-League-Finale, haben keine gute Bundesliga-Saison gespielt, wie ich finde. Und Seru Girassi ist hier unumstrittener Stammspieler. Das Publikum liebt ihn. Er fühlt sich und seine Familie in Stuttgart wohl. Er hat hier eigentlich alles, was er braucht, außer vielleicht, ja, wenn man das jetzt aus der Außensicht sieht und aus Beratersicht vielleicht nicht das nötige, das entsprechende Gehalt noch nicht. Wobei Alexander Werle, der CEO vom VfB, ja auch bei uns letzte Woche gesagt hat, in der Bundesliga zahlen wir Bundesliga-Gehälter, in der Champions League Champions League-Gehälter, was auch immer das dann auf dem Lohnzettel genau heißt. Aber für mich wäre es kein Upgrade für Seru Girassi, wenn er zu Borussia Dortmund geht, die auch die Champions League erreichen werden. Aber das muss ja dann auch wieder vom Spielstil, von der Mannschaft her passen.
Ja, das passt ja dann nicht so.
Also ja, weiß man nicht, aber
hier ist er
eingespielt. Genau, ja. Da braucht er bestimmt Anlaufzeit. Ja. Ja. Hier, wie gesagt, wird er geliebt, hat er alles, was er braucht. Er spielt nächstes Jahr auch Champions League und zwar als Stammspieler. Bei Dortmund weiß man auch nicht genau, wen geben die ab, wen holen die noch? Spielt er da wirklich jedes Spiel wie hier von Anfang an 90 Minuten quasi? Also könnte sein und laut Medienberichten gibt es ja irgendwelche Gespräche. Ich würde ihm nicht dazu raten, aber ich bin auch nicht sein Berater und ich verdiene auch kein Geld an seinem Transfer.
Es ist noch eine weitere Personalgeschichte im Moment noch offen mit Fabian Wohlgemuth, der Sportvorstand werden soll, sollte vielleicht
richtig
werden, möchte.
Möchte, denke ich auch, ja. Richtig, er ist Sportdirektor, genau.
Ja.
Bisher bekleidet das Amt ja Alexander Werle tatsächlich, der aber schon öfter angedeutet hat, er will das eigentlich gar nicht, ja, in diesem sportlichen Bereich so aktiv zu sein. Und die Doppelfunktion ist zwar denkbar, ja, also bei Fabian Wohlgemuth aus Sportvorstand und Sportdirektor. Dieses Thema ist jetzt auch schon ewig am Köcheln, aber kommt irgendwie kein Strich drunter. Das war sogar unter Mislintat damals schon. Und jetzt deutet sich es zumindest an, dass er Sportvorstand werden kann und vielleicht sogar dann Christian Gentner aufsteigt. Also der ehemalige Spieler zum Sportdirektor, der ist ja schon sehr nah an der Mannschaft dran, auch schon länger jetzt. Hat da, glaube ich, auch sich da in der Funktion ja auch weitergebildet und das könnte ein Konstrukt sein. Ich glaube, dass Fabian Wohlgemuth das nicht so toll fände, wenn er es nicht wird und jetzt wieder irgendein großer Name kommt vor der Champions League und der dann Sportvorstand wird beim VfB. Und ich finde, er hat sich zumindest, ja, was er bisher gemacht hat, Chapeau.
Ja.
Und er ist kein Lautsprecher, er ist kein Mislintat, der die ganze Zeit vor den Kameras steht und die Welt erklärt, sage ich jetzt mal, ohne das wertend zu meinen. Aber er ist ein ruhigerer Typ, aber hat bisher absolut überzeugt in seiner Arbeit.
Weißt du, was genau da jetzt das Problem ist, dass das noch nicht durch ist?
Es hängt, also es gibt beim VfB ist ja dieses, die Gremien sind ja immer sehr groß, da muss dann der Aufsichtsrat mitentscheiden und dann gibt es ein Kontrollgremium und dann gibt es diverse Gruppen, die dann dafür zuständig sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also es, ich weiß es selber nicht so genau, warum es sich so lang zieht, aber es dauert irgendwie in irgendeiner Form. Liegt es wieder an irgendwelchen Entscheidungen, die dann gefällt werden müssen? Vielleicht fehlt die entsprechende Sitzung bislang, wo man dann abstimmt. Vielleicht sagt man, lasst uns die Saison zu Ende spielen und dann entscheiden wir. Aber ja, was Entscheidungen anbelangt, beim VfB mit Aufsichtsrat hat man jetzt ja auch wieder mitbekommen, wie nervzehrend und wie anstrengend und wie teilweise ja auch eskalativ das sein kann. Da ist halt ein großer Traditionsclub, da brauchen die Prozesse manchmal auch ein bisschen länger in mancher Hinsicht.
Das wäre, glaube ich, gar nicht das Problem, wenn die Prozesse entsprechend lange dauern, wenn man sich nicht immer mal wieder gegenseitig zerfleischen würde. Also jetzt auch mit der ganzen Porsche-Geschichte und dem Aufsichtsrat und ich, das ist für mich so ein absolutes Rätsel, warum die Mannschaft oder wie die Mannschaft in der Lage war, das nicht an sich ranzulassen, vor allem weil in den vergangenen Jahren die Mannschaft doch immer unter diesem zermürbenden, weiß ich nicht, Störfeuer der letzten Jahre doch so ein bisschen untergegangen ist. Ja. Und diese Saison war das nicht. Und es gab trotzdem dauernd irgendwas, irgendjemand macht Alleingänge, führt irgendwelche Kicker-Interviews.
Total, ja.
Das, also irgendjemand.
Ja, in dem Fall meinst du den Präsidenten. Ja. Er ist noch Präsident vom Gesamtverein. Es wird seit Wochen, auch wieder vor zwei Wochen beim letzten Heimspiel, gab es eine Fan-Demonstration, wo wirklich ganz viele marschiert sind.
Oh ja, und, hier auf der
Mercedesstraße.
Genau, die Ultras.
Genau, Rücktritt jetzt waren nicht nur Ultras, muss ich auch erst lernen. Ja, es waren die Ultras und viele Fangruppen, die dann auch noch mitgemacht haben, sah von oben auch imposant aus. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute das waren, aber es waren nicht ein paar hundert Hansel, sondern es waren wirklich sehr, sehr viele und die fordern ja immer noch die beiden verbliebenen Präsidiumsmitglieder Klaus Vogt und Rainer Atrion eben zum Rücktritt auf. Ist bisher nicht passiert. Christian Riedmüller hat seinen Hut ja freiwillig genommen, der auch im Präsidium saß. Und ich glaube, auch da hat das Trainerteam oder Sebastian Hoeneß einen guten Job gemacht, das einfach fernzuhalten von der Mannschaft. Ich würde jetzt auch mal behaupten, ein Enzo Mio oder ein Serhou Guirassy, die interessiert jetzt nicht unbedingt, was ein Rainer Atrion oder ein Klaus Vogt da im Aufsichtsrat macht. Also die interessiert halt das, was auf dem Platz passiert. Trotzdem ist es auch so, dass das halt natürlich hohe Wellen mal wieder schlägt, auch bei den Fans. Man sieht auch die Auswirkungen im Stadion, wenn dann schwarzer Rauch aufsteigt, wenn dann etliche Plakate da hängen, ja, und der VfB sich eben wieder innerlich selbst zerfleischt, das ist schon so.
Und das ist aber ja jetzt seit...
Ja, es ist immer
also
so.
Also seit 10 Jahren.
Es ist mindestens sehr lange so. Und jetzt, gerade jetzt, das ist ja die große Frage, warum gerade jetzt, wenn der VfB die erfolgreichste Saison seit ewigen Zeiten spielt, warum macht man das jetzt? Hängt natürlich in gewisser Weise zusammen, dass da jetzt die großen Namen auch in den Club reinkommen, also mit einem großen Investor, der jetzt da reinkam und dass die natürlich...
Porsche
in ihrer Funktion natürlich auch sehr gerne, sagen wir mal, das Sagen haben und auch ihre Macht dementsprechend, glaube ich, manifestiert haben wollen.
Ja gut, aber da hast du ja schon auf einer anderen Veranstaltung drüber gesprochen, dass man, also Porsche kann das ja ruhig fordern.
Der Zeitpunkt ist halt die Frage, ne?
Ja,
ist das dann so
trotzdem,
schlau?
Also A, muss es nicht publik werden, weil normalerweise werden Vertragsinhalte sonst auch nicht publik.
Ich glaube, vieles ist schwer unter der Decke zu halten bei so einem großen Traditionsclub. Und wenn es dann tatsächlich um den Aufsichtsratsvorsitz geht, wird das natürlich publik. Ja? Also wenn, es war jetzt ja der Fall, dass dann halt Tanja Gönner die neue Aufsichtsratsvorsitzende ist, ehemalige Politikerin. Das muss man aber vielleicht auch nicht während der Saison unbedingt machen. Kann man sagen, lass uns noch 2 Monate warten. Das war, glaube ich, Ende Februar. So, 2,5 Monate noch, dann können wir hier.
Vor allem, weil es ja eh eine verkürzte Saison ist.
Ja, genau.
Wegen der Euro.
Ja.
Also,
das ist natürlich auch, hat natürlich auch den Präsidenten aufgestoßen, ja, dass der dann halt, dass da jetzt jemand Neues reinkommt und auch die Aufsichtsratsvorsitzende quasi sagt, ja gut, der Blick muss jetzt eher mal nach vorne gehen. Was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? Ein bisschen flapsig jetzt gesagt. Aber ja, das ist der große Traditionsclub, ist bei anderen Traditionsclub wie Schalke, Hamburg und so weiter ähnlich, glaube ich, und wird wahrscheinlich nie ganz zu verhindern sein, wenn es eben solche Konstellationen in einem Club gibt, wo dann halt der Aufsichtsratsvorsitzende auch über sportliche Entscheidungen, über sportliche Dinge entscheidet.
Das heißt, es wird ein turbulenter Sommer.
Ja, ein interessanter Sommer, glaube ich, tatsächlich. Ja, wird alles so ein bisschen kaschiert jetzt durch die Europameisterschaft, aber es wird vor allem interessanter Sommer. Was passiert auf der Mitgliederversammlung? Ja, es wird garantiert Abwahlanträge geben, glaube ich, gegen das Präsidium oder gegen Klaus Vogt und Rainer Atrion. Was passiert da? Wie geht es in der Hinsicht weiter? Auch ein wichtiger oder ein sehr interessanter Sommer. Was macht der VfB mit den Spielern? Wer bleibt? Wer geht? Wer wird fest verpflichtet? Gibt ja schon die einen oder anderen, die jetzt eben fest verpflichtet wurden. Mhm. Alexander Nübel. Die Leihe verlängert von den Bayern, Stergiou fest verpflichtet, der Schweizer, der junge Rechtsverteidiger, der auch gut ankam jetzt in den letzten Wochen tatsächlich. Aber klar, die großen Namen, Guirassy, Undav, was passiert da? Da darf man, glaube ich, als VfB-Fan gespannt sein und auch so ein bisschen nervös, glaube ich.
Nervös ist ein gutes Stichwort. Wie nervös bist also du jetzt als Journalist, aber auch wie empfindest du das Gefühl der Fans, wie ist die Nervosität, ob es nächstes Jahr, nächste Saison so weitergeht wie jetzt?
Ja, also ich glaube, viele sagen, wenn du Champions League spielst, dann kannst du nicht so weitermachen wie jetzt. Also du wirst wahrscheinlich nicht Dritter. Ich behaupte aber mal, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, die wichtigen Spieler, ja, also klar, wenn jetzt Guirassy wegbricht, muss man schauen. Aber ich würde mal behaupten, dass wenn der VfB weiter seinen Spielstil hält und, sagen wir mal, vom Kader, von der Kaderqualität zusammenbleibt, dass sie trotzdem auf Platz 6 bis 8 landen können, auch mit Champions League. Aber alles natürlich abhängig, wenn jetzt ein Guirassy nach Dortmund gehen sollte, das wird für ein Erdbeben bei den Fans erstmal sorgen, da bin ich mir relativ sicher. Also die würden ihren Augen nicht trauen, das wäre Verzweiflung pur für viele, glaube ich. Wenn ein Undav nicht verpflichtet werden kann, aus welchen Gründen auch immer, wäre auch ein großer Wermutstropfen. Dann haben wir noch Chris Führig, über den es ja auch heißt, er sei durchaus gewillt, vielleicht bei einem guten Angebot, dann das sich auch mal nochmal genauer zu überlegen. Wobei der, glaube ich, für mich jetzt schon in irgendeiner Form ersetzbar wäre. Er hat eine super Saison gespielt, will ihn gar nicht schmälern, aber halt auch vielleicht ein bisschen überperformt. Weiß ich nicht, ob er jetzt die nächsten Jahre auch weiterhin so die Leistung bringen wird.
Die Champions League-Teilnahme bedeutet ja auch, dass es mehr Geld gibt für den VfB.
Ja, also knapp 19 Millionen Antrittsgeld erstmal. 19 Millionen Euro allein.
Aber das wäre nur die Ablösesumme für Undav.
Damit wäre Dennis Undav quasi zumindest von der Ablöse vielleicht mal finanziert. Ja, ansonsten muss man natürlich gucken.
Der VfB hat doch immer noch Löcher in den Kassen, oder?
Ja, also letzten Sommer galt es noch, die Löcher zu stopfen, vor allem Stadion, das neue Stadion. Ja. Corona hat ja ein Riesenloch reingehauen. Und dann ist es so, dass klar, für die Champions League Teilnahme, man kriegt, es ist jetzt ein neues System mit einer Liga, nicht mehr mit Gruppen. Das heißt, du kriegst für jedes gewonnene Spiel wieder Millionen, du kriegst für jeden
Für jedes Punkt, gewonnene Spiel gibt es Geld.
Gibt es Geld, genau, auch für jeden Punkt in dem Sinne. Wenn man es tatsächlich ins Achtelfinale schafft, ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, aber ich glaube, dann gibt es auch irgendwie 11 Millionen Euro nochmal zusätzlich. Also es gibt sehr viel Geld und glaube ich auch über Jahre hinweg wirkt sich das noch irgendwie aus. Also selbst wenn man jetzt nur ein Jahr Champions League spielt, hat das finanziell in gewisser Weise, also jetzt nicht riesig, aber auch noch gewisse Auswirkungen, ich glaube 5 Jahre lang. Neues System, aber natürlich finanziell ist das natürlich schon nochmal, auch wenn man jetzt natürlich noch dazu rechnen muss, man hat 4 Heimspiele mehr. Sicher auf jeden Fall mal. Das spielt auch Geld in die Kassen. Also, ja,
die sicherlich ausverkauft sein werden.
Auf jeden Fall, ja. Also es ist ja jetzt schon fast utopisch, eine Karte zu kriegen. Mhm. Aber das wird auf jeden Fall so sein. Und irgendwann muss der VfB, glaube ich, auch mal wieder in der Lage sein, nicht nur Löcher zu stopfen, sondern auch handlungsfähig zu sein. Das haben sie ja auch angedeutet. Aber die Kassen sind jetzt nicht prall gefüllt.
Stellt sich für mich die Frage, wie man damit dann Champions League-Gehälter zahlen will und nicht nur Bundesliga-Gehälter.
Ja, offenbar ist das ja möglich. Also ein bisschen was angehäuft scheint sich ja doch zu haben.
Du hast dein eigenes YouTube-Format, also dein eigenes.
Mit dem Kollegen zusammen, genau, Johannes.
Dein VfB heißt es, hat so zwischen 40.000 und 90.000
Ja, so im Schnitt so zwischen mittlerweile um die 40 im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. 40, 45, keine Ahnung.
Ja, sowas. Ich glaube jetzt die letzte Folge hatte 89.000, habe ich gesehen.
Ja, die war wirklich, das war Ausnahme auch, weil Sebastian Hoeneß auf den Zaun geklettert ist. 3-1 gegen die Bayern gewonnen, Champions League gesichert. Ja, aber ja.
Das ist, ich habe schon gesagt, mit viel Witz auch dabei und sehr deutlich stellenweise. Mhm. Ihr benutzt Worte, die sonst im Journalismus eigentlich nicht so fließen. Mhm. Wie ist es entstanden? Gab das da irgendwie mal auch mal auf dem Deckel oder habt ihr einfach gesagt, wir machen das jetzt und federn das ab? Oder
es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also es ist mittlerweile die dritte Saison. Ich habe das angefangen mit dem Kollegen, Ex-Kollegen Lennart Brinkhoff noch damals. Gibt noch drei andere Formate über Freiburg, Mainz und Kaiserslautern. Mhm. Also wir sind jetzt nicht das einzige Format. Hat angefangen als einfach auch Format, wo man dann, man hat montags die Rechte, also wir jetzt als ARD, SWR, dürfen montags die Spielbilder zeigen und dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach Montag nochmal so als Rückblick das so ein bisschen, die besten Szenen zeigen, vielleicht auch lustige Szenen zeigen, wie auch immer. Und das hat sich aber auch erstmal entwickeln müssen und damals, ich glaube die ersten zwei Saisons waren wir fast nie in irgendeiner Form vor Ort, also dass wir wirklich auch die Fans mal befragt haben dazu. Das war dann meistens so nebenher, hat das halt irgendein Fernsehreporter noch drei Fragen an die Fans gestellt. Aber hat sich entwickelt und mittlerweile sind wir auf den Trichter gekommen, ja, Fans einzubeziehen ist essentiell, weil die das halt auch mögen, weil die es cool finden, wenn sie selber vorkommen, weil die auch Chapeau richtige Banger-Aussagen, sage ich jetzt mal, raushauen. Und was die Ansprache anbelangt, wollen wir es einfach so ein bisschen anders handhaben, um die jungen Leute auch zu erreichen. Also klar kann man da auch mal ein bisschen vielleicht übers Ziel rausschießen, finde ich. Kann man auch mal so ein bisschen auch was die Ironie anbelangt, den Sarkasmus auch mal ein bisschen das nicht alles bierernst nehmen. Ja, auch wenn man das anschaut, muss man jetzt nicht da alles für bare Münze nehmen. Aber es kommt gut an, hat es uns zumindest gezeigt, ob das jetzt Memes sind, ob das Fantöne sind oder ob das auch mal eine klare Meinung ist. Und da wollen wir in der Ansprache einfach auch ein bisschen jünger sein. Gab ein, zwei Mal natürlich schon Situationen, wo es dann hieß, das war vielleicht ein bisschen zu viel, ja, oder wenn es dann mal gegen andere Clubs geht, die typischen beliebten Ziele, RB Leipzig, gegen die man gerne mal schießt, so mit einem Augenzwinkern, TSG Hoffenheim, also diese Clubs, die jetzt nicht die große Tradition haben, ja, da gibt es dann immer mal wieder kleinere Diskussionen, wo man gerade bei Hoffenheim, sage ich jetzt mal, ne, die im Sendegebiet sind, aufpassen muss. Sozusagen.
Der altschwellende Groll.
Ja.
Ja.
Unser Argument oder mein Argument ist dann manchmal, das ist ja auch ein Fanformat und aus Fansicht ist das natürlich ein Plastikclub, sagen wir jetzt mal so, aus Fansicht und als Fanformat. Aber natürlich stehen wir mit unserem Gesicht da und stehen wir als SWR mit unserem Gesicht da und sind irgendwann mal wieder im Hoffenheimer Stadion, ist ja auch klar.
Ja. Ihr habt da, wie du sagst, ein Fanformat und es kommt in den Videos so rüber, als hättet ihr auch wirklich eine richtig coole Beziehung zueinander. Mhm. So den einen oder anderen, mit dem warst du bestimmt auch schon Bier trinken, oder nicht?
Ja, man kennt sich nach einer Weile tatsächlich. Also es gibt ja diesen einen Kultfan, sage ich jetzt mal, Tranquilo, sein Spitzname. Klar, wenn man da vor Ort ist, dann fragen die dann, wann seid ihr wo? Und dann trifft man sich halt wieder so, Das ist schon so. Aber es ist, glaube ich, einfach liegt in der Natur der Sache, dass man halt, wenn man oft vor Ort ist, dann halt öfter auch welche mal wieder trifft. Aber es ist nicht bewusst so, dass wir sagen, den und den, den müssen wir jetzt unbedingt hier reinmachen, weil es soll ja auch für alle Fans sein. Und klar, wenn sich da einer so ein bisschen als Kultfigur rausstellt, ist das schön und gut, vor allem wenn es gut ankommt. Aber ich würde jetzt auch niemals sagen, ja, aber das, der muss oder die muss und die mal lieber nicht. Also so, das, da sollte man sich schon auch die Offenheit und Neutralität natürlich bewahren. Aber klar, hilft es ja auch, weil man dann auch manchmal Einblicke bekommt, ja, und Meinungen und von Fans, die man ja davor jetzt nicht unbedingt hat. Wenn man nur mit Offiziellen redet, weiß man manchmal jetzt auch nicht so viel mehr. In mancher Hinsicht. Ja. Und das ist bei Fans teilweise anders.
Bist du denn selber auch Fan?
Nein, würde ich nicht sagen. Tatsächlich ist es ja so, dass ich als VfB-Host sozusagen die Fanbrille anhabe. Das heißt, natürlich freue ich mich, wenn der VfB gewinnt, weil das gut ist für unser Format, weil es erfolgreicher ist dann, als wenn die jetzt verlieren. Und natürlich muss ich auch zugeben, dass die Saison schon Spaß gemacht hat, also die Mannschaft Spaß gemacht hat. Und ich es ihnen gönne, mit diesem Fußball und diesen Typen und dieser Mannschaft und diesem Trainerteam, dass sie erfolgreich sind. Das ist ganz klar. Aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, weil allein unsere Berufsbezeichnung das irgendwie schon ja offiziell mal verbietet, Fan zu sein. Vor allem, also klar kann ich jetzt Barcelona-Fan sein oder kann ich Fan theoretisch des Hamburger SV sein oder auch des VfB Stuttgart theoretisch, aber wir sind ja auch zur Neutralität verpflichtet. Sprich, wenn ich jetzt morgen im Stadion sitze und Stuttgart gegen Gladbach kommentiere am letzten Spieltag und Gladbach schießt in der 90. Minute das Siegtor, dann sage ich nicht, ach du Scheiße, ich hätte mir jetzt aber das andersrum gewünscht. Oder ich freue mich, ich kommentiere dann auch emotional für Gladbach.
So. Ja.
Also das, da wurde ich auch schon natürlich ein paar Mal gefragt in der Hinsicht, dann feiert man wieder, wenn der VfB gewinnt oder so. Aber genau andersrum ist es ja auch, wenn der VfB schlecht spielt oder sich zerfleischt im Hintergrund, dann ist es auch wichtig, finde ich, kritisch zu sein und mal zu sagen, das funktioniert nicht und das ist halt nicht gut. Und da finde ich, sollte man neutral bleiben und das will ich auch auf jeden Fall.
Das heißt, du hast privat kein Fan sein, keine Sympathie
mit dem
für
Beruf.
Irgendwen. Also jetzt nicht für den VfB, sondern auch irgendwie von anderen Sportarten, anderen Vereinen, anderen Teams.
Das schon. Also klar, sage ich immer, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, jetzt in der Champions League, Arsenal ist mir jetzt sympathischer als Man City oder so. Ja, wenn die gegeneinander spielen, dann bin ich für Arsenal und auch von Mannschaften, die richtig gut Fußball spielen. Auch eher traditionalistisch veranlagt, sage ich mal. Ich bin jetzt kein Fan von PSG oder so oder Freund von den Mannschaften, sondern schon auch eher von den traditionellen Teams. Ich finde aber, dass die Euphorie oder dieses Fansein bei mir in den letzten, sage ich jetzt mal, 10 Jahren schon ziemlich nachgelassen hat, einfach durch den Beruf. Man stumpft so ein bisschen ab. Es ist halt viel Geschäft auch. Es ist, man weiß, wie es läuft. Und es ist jetzt nicht mehr so, dass ich auch bei der deutschen Nationalmannschaft, vielleicht jetzt bei der EM, weil es jetzt auch wieder, weil man so diese Aufbruchstimmung wieder mal endlich mal wieder spürt. Aber die letzten Jahre habe ich mir auch gesagt, also sage ich jetzt ehrlich, mir war es egal, ob Deutschland gewinnt oder verliert fast. Ja, was ja eigentlich auch, wenn man das aus patriotischer Sicht sieht, falsch ist, aber sie haben mir einfach nichts gegeben, gar nichts. Auch das Vorrunden aus in Katar bei der WM, wo ich vor Ort war, es war mir letztlich...
Du warst echt da?
Ich war vor Ort, es war mir eigentlich egal, wenn ich ehrlich bin. Und das ist natürlich selber auch irgendwie, dass man so denkt, oh, schade eigentlich, ne? Aber jetzt ist es wieder eine gute Truppe irgendwie, da hat man das Gefühl, die haben wieder Lust. Der Trainer versprüht da auch eine gewisse Frische und jetzt habe ich wieder Lust drauf, ja, tatsächlich.
Ja, das stimmt, das ist eine gute Überleitung. Man merkt, dass du ein absoluter Profi bist. Vielen Dank.
Ja, du hast mich nicht gelockt jetzt. Ich habe jetzt nicht rausgehauen, dass ich eigentlich großer Bayern-Fan bin und schon immer in Bayern Bettwäsche geschlafen habe.
Da hätte ich gern Beweisbild von.
Gibt's leider nicht. Alles gelöscht. Ja.
Oh, ich habe gehört, dass durch das neue iPhone-Update gelöschte Bilder wieder zum Vorschein kommen. Also selbst in gelöschte.
Das wird für viele zwischenmenschliche Schwierigkeiten sorgen. Ja.
Nicht gut. Du bist für die ARD im Einsatz bei der Euro 2024. Mhm. Du hast es gerade gesagt, die deutsche Mannschaft oder die Mannschaft, wie ja, sie sich lange Zeit selbst genannt hat.
Ja, leider. Auch das war ein Grund, warum ich irgendwie ein bisschen weggekommen ja, bin davon. Diese unsägliche Marketing ja, von Bierhoff und Co., was irgendwie nicht für Nähe gesorgt hat, nee, sondern genau für das Gegenteil, genau, sondern ja, Abgehobenheit ja, und sich entfremden. Ja.
Hat sich jetzt, deswegen habe ich das mit vorhin auch gesagt, es ist der 17. Mai, gestern wurde von Nagelsmann der restliche Kader bekannt gegeben. Das Ganze aber über eine, ich nenne es jetzt mal PR-Masche.
Ja, Masche, ja, Nummer.
Über ein paar Tage. Und das fand ich tatsächlich sympathisch, dass Menschen wie du und ich, aber auch andere Menschen, die vielleicht ein bisschen berühmt sind, die ein bisschen mehr berühmt sind, etc. pp., die Mannschaft so ein bisschen ja, präsentiert haben, den einzelnen Spieler nochmal rausgerückt haben.
Ja.
Ob das jetzt in der Tagesschau sein muss, lässt sich streiten, aber ob das jetzt der Bäcker war,
In Nagold, ja.
Genau, oder der Tätowierer oder der Dönermann. Ja. Und das fand ich, hat schon mal wieder dafür gesorgt, dass das Team nochmal anders wahrgenommen wird von den Fans.
Anders wahrgenommen wird, auch der DFB anders wahrgenommen wird. Es wird drüber gesprochen, ganz Deutschland spricht drüber und sagt, also ganz Deutschland ist vielleicht übertrieben, aber jeder kriegt das irgendwie mit, ja, auch wenn man es am Anfang vielleicht gar nicht versteht, was machen die da. Aber ja, es ist, wie du sagst, ich fand es auch was ganz anderes, was man nicht erwartet hat, am Anfang vielleicht auch nicht ganz verstanden hat,
ja,
was passiert da eigentlich gerade. Und die, ich sag mal, die Bandbreite, die Range ist halt groß. Also wenn dann irgendein Pfleger mit einer 93-jährigen Oma da stehen und der Pfleger ihr erklärt, was da eigentlich jetzt gerade los ist und dass sie dann mal den Pizzakarton aufmachen muss und dass da ein Kuchen von Jonathan Tah drin ist und das gut gemacht ist einfach, dann ist es einfach sympathisch, weil es jetzt nicht irgendein Influencer ist, der dadurch irgendwie noch bekannter wird. Genauso ja, auf der anderen Seite dann halt Nina Chuba, irgendwie Popstar, dann halt Florian Wirtz offenbar einem Konzert präsentiert, ist dann die andere Seite wieder, wo du halt sagst, ja, okay, das war dann halt da so groß gemacht, aber auf der anderen Seite auch wieder der Bäcker in Nagold oder eben der Dönermann oder der Tätowierer und der hat es ja auch erklärt, also ja, die haben uns irgendwie angerufen und es war ja nicht nach einem unbedingten Schema, ja, oder der Bäcker in Nagold, also da hat wahrscheinlich, saß da einer in der DFB-Zentrale und hat dann irgendwie auf die Landkarte gezeigt und gesagt, so hier, schau mal, was da ist, also es hatte jetzt nicht so dieses unbedingt Werbliche, wo man das Gefühl hatte und ich fand es einfach anders und fand es erfrischend. Klar, irgendwann hat es auch Trittbrettfahrer angelockt, die dann irgendwelche ja, Leute vorgestellt haben, die entweder gar nicht im Kader waren letztendlich oder das zu früh verkündet haben, aber ja, letztendlich war das, fand ich, eine gute Nummer. Ich fand's gut, ich fand's erfrischend und der DFB hat sich, glaube ich, gesamtgesellschaftlich wieder sympathischer gemacht.
Auf jeden Fall, das finde ich auch.
Ja.
Es war wirklich mal auch, selbst dass da ein Trittbrettfahrer draufgesprungen sind, fand ich auch ja, witzig eigentlich, weil warum denn nicht? Es sind fünf VfB-Spieler im Kader.
Wahnsinn, wer hätte es gedacht, krass, auch das vor einem ja, Jahr, ja, also kurz vorm Abstieg und jetzt spielt einfach Maxi Mittelstädt.
Ich glaube, so viele wie noch nie, oder?
Nationalmannschaft, ja, ich meine ja. Also ja, auch deutlich mehr. Ich glaube, von Dortmund sind es zwei, glaube ich. Ich weiß nicht, Schlotterbeck und
Füllkrug.
Füllkrug, genau.
Bayer sind drei, Bayern sind sechs.
Ja, die haben traditionell ja fast immer die meisten, aber ja, gut, fünf aber, Stück ja, ist schon Wahnsinn.
Zweiter Platz hinter Bayern.
Genau, und Anton Mittelstädt, Undaf, Führich, du hast in jedem Mannschaftsteil Nübel im Tor. Klar, der wird jetzt aller Voraussicht nach nicht spielen. Und es fällt ja auch noch einer, ich glaube, es sind gerade 27, fällt genau, noch einer raus.
Genau, mit 26
raus.
Fährt er.
Könnte ja auch sein, dass da ja, noch ein Torwart rausfliegt. Und der Nübel heißt, ich weiß es nicht, er will aber offenbar ja vier Torhüter mitnehmen, der Nagelsmann.
Ja, hat er gesagt, ja.
Ja, auch das ist natürlich auch das Leistungsprinzip in irgendeiner Form, finde ich, berücksichtigt, dass dann 5 vom VfB Stuttgart, die jetzt gerade auf Platz 3 der Bundesliga stehen, mitnimmt. Also das ist schon, ja, Wahnsinn.
Er hat relativ viele neue Spieler benannt. Also relativ viele, die noch nicht ein einziges Mal für die Nationalmannschaft gespielt haben.
Ja, genau die. Also jetzt in den 2 Vorbereitungsspielen da, Mittelstädt und so, hat natürlich auch eben das erste Mal gespielt, auch Anton, Undav auch, also jetzt, wenn man die VfB-Spieler nimmt, also relativ neue Gesichter, zusätzlich zu eben Kroos, Gündogan und wie sie alle heißen, Thomas Müller, die schon sehr häufig dabei waren, aber auch das ist ja ein Zeichen von Aufbruch und von Mut und eben auch Leistungsprinzip, dass dann halt, ich meine, Dennis Undav hat es absolut beispielsweise verdient, wenn du halt 18 Tore und 10 Torvorlagen machst in einer Saison, dann musst du, wenn du deutscher Nationalspieler oder deutscher Stürmer bist, einfach da mitfahren, ganz einfach. Und genauso Maxi Mittelstädt, ja, der war davor bei Hertha, keiner hat damit gerechnet, dass der in irgendeiner Form diese Leistung bringt. Ja, und auch der hat sich's verdient.
Es ist Nagelsmann hat sich, glaube ich, den ein oder anderen Missgünstigen rangezogen mit der Nichtnominierung von Hummels und Goretzka.
Ja.
Wie stehst du dazu?
Hat mich überrascht, dass Schlotterbeck nominiert wird, über den Hummels ja geschwärmt hat. Also ich weiß nicht, ob das noch den Auslöser gegeben hat, dass Hummels seinen Mannschaftskollegen gelobt hat und Nagelsmann nimmt den jetzt mit und ihn selber nicht. Ja, ist eine Entscheidung, die er sicher besser weiß, warum er das so entschieden hat. Hummels hat sich meiner Meinung nach in letzter Zeit zumindest, was die Leistung anbelangt, eigentlich schon empfohlen. Ja. Er hat Dortmund ins Champions-League-Finale geköpft, hat super verteidigt. Ist natürlich nicht mehr der Allerschnellste, das muss man dazu sagen. Und
ich glaube, das hört er nicht so gern.
Ja, weiß er, glaube ich, aber selber auch. Würde, glaube ich, selber auch unterschreiben. Aber er ist offenbar, so hört man ja zumindest, jetzt keiner, der sich unbedingt so gerne mit einer Bankrolle anfreundet, genauso Leon Goretzka. Ob das vielleicht einfach diese atmosphärische Note da mit reingespielt hat, ja, dass ein Thomas Müller, wenn der halt von Anfang an nicht spielt, vielleicht besser damit klarkommt und nicht so zum Stinkstiefel werden kann, sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht, hört man zumindest, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Und ich finde jetzt auch, also Leon Goretzka hat jetzt auch keine herausragende Saison gespielt. Jetzt hat er diesen Pavlovic mitgenommen, der ist irgendwie 19, 20. Auch von Bayern sieht er offenbar mehr Potenzial und finde ich auch einen mutigen und eigentlich auch ganz richtigen Schritt.
Ich habe mir die ganzen Jahrgänge von den Nominierten jetzt angeschaut oder vom Kader. Mhm. Und das ist dann, ich wollte dir noch sagen, Mensch, es sind ja alles so viel junge und eigentlich sind die alle gar nicht so jung. Also ich glaube, da sind wirklich 2 oder 3 dabei, die so 20 sind, 21, 22. Die meisten sind aber so Ende 20. Mhm. Viele, aber doch der ein oder andere etwas ältere mit Anfang 30, Mitte 30, Anfang 30
eher. Neuer Müller.
Neuer geht Richtung Ende 30 sogar schon. Ja. Und dann dachte ich, ja, vielleicht will er die Mannschaft komplett verjüngen, aber das will er ja auch nicht. Nee. Also ist irgendwie, ich kann die Mannschaft momentan, so wie er sie jetzt aufgestellt hat, ist sie für mich gar nicht so richtig greifbar. Mhm.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich einfach viel Leistungsprinzip. Also auch Robert Andrich spielte auch schon ein paar Jahre.
Hat noch nie ein Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gespielt.
Genau, und hat aber einfach eine überragende Saison mit Leverkusen gespielt. Ist auch so ein Spielertyp, der mal dazwischen haut, wo Nagelsmann, glaube ich, gestern selber gesagt hat, der hat so ein bisschen die Drecksau-Mentalität oder so nach dem Motto, der mal dazwischen funkt und auch mal ungemütlich wird, was ist, glaube ich, in der Nationalmannschaft auch nicht unbedingt vorher so gehabt hat. Einen, der da auch mal, sage ich jetzt mal, durch Taten voranschreitet und dann halt mal auch den Gegner auch mal ein bisschen wehtut. Da gibt es ja viele Beispiele. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Mix, die halt dann Spieler, die belohnt wurden für ihre Leistung in der Saison. Und da war das Nagelsmann offenbar auch egal, ob die jetzt schon Nationalmannschaft gespielt haben oder nicht, weil wenn du 100 Spiele hast, aber mittlerweile halt auch nicht mehr die große Leistung bringst, warum sollst du mit?
Das letzte Mal.
Genau. So. Ja, also bei Löw, Flick hatte man schon so das Gefühl, oder bei Flick dann vor allem auch, ja gut, er nimmt jetzt hier seinen Bayern-Block mit und nimmt hier den mit, ja, und der hat ja auch schon gespielt und da war jetzt von Revolution für mich ganz wenig zu sehen. Ja. Ja, und das ist jetzt schon der Fall und es sind ja trotzdem noch mit Toni Kroos, der wieder zurückkam und der bei Real Madrid immer noch überragend spielt, ja. Musiala, junges Talent, natürlich nimmt er den auch mit und Florian Wirtz mit der beste Fußballer in Deutschland, also ja, Füllkrug, Dortmunder Stürmer, klar, auch ein wichtiger Faktor, glaube ich. Ja, und der hat ja auch noch nicht oft gespielt.
Ich glaube, das ist so ein Motivationsfaktor für Krug.
Ja, kann gut sein. Undav auch wahrscheinlich. Ja, stimmungsmäßig
ja,
auch natürlich.
Ja, genau, der so in der Kabine dann den DJ macht und richtig abgeht und die Jungs motiviert.
Genau, und das hat Nagelsmann ja auch nochmal angedeutet. Ja. Er hat vielleicht nicht so viel Zeit, mit den Jungs zusammen zu sein, auf dem Platz, im Training. Aber er hat ganz viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie könnte die Mannschaft von den Charakteren zusammenpassen. Und da wird er dann mit seinem Team da wahrscheinlich schon die bestmögliche Auswahl getroffen haben, die er für sich zumindest denkt, dass es die ist. So, und da wird er sich schon Gedanken gemacht haben, dass warum dann ein Hummels oder ein Goretzka eben nicht dabei sind. Ob es nur die sportliche Leistung ist oder ob es dann irgendwie vielleicht, ob die ins Gefüge seiner Meinung nach nicht so reinpassen. Der kennt die Jungs ja auch schon.
Ja, klar.
Also den Goretzka aus Bayern und von Bayern, ja.
Wo wirst du denn die Euro erleben? Wirst du hier in Stuttgart sein und die Spiele hier in der Stuttgart Arena angucken?
Nee, tatsächlich in Köln, in der ARD-Zentrale sozusagen, wo die Beiträge gefertigt werden, wo die Reporter oder Storymacher sitzen in meinem Fall jetzt, also wo auch Spiele im Stream und so weiter kommentiert werden. Also es werden ganz wenig Leute in den Stadien sein. Das sind dann nur Ester Sedlacek, Bastian Schweinsteiger beispielsweise, einer, der oben noch als Experte sitzt, bei beispielsweise Tom Bartels jetzt als Kommentator. Der Rest ist quasi fast ausschließlich in Köln oder in Herzogenaurach gibt es noch das deutsche, das DFB-Q heißt das, also DFB-Quartier, wo ein paar eben sitzen. Aber ich bin in Köln, werde da Beiträge machen, Stories machen, Porträts machen, also fürs Fernsehen. Und dann hauptsächlich mit einem Kollegen vom WDR einen EM-Rückblick, sprich 50 Minuten, die dann einen Tag vorm Finale in der ARD laufen. Und das wird ein 50 Minuten Film über die komplette EM werden.
Wow.
Also sprich, wir werden die komplette EM verfolgen, logischerweise in allen möglichen Blickwinkeln, mit Fans, mit den Spielen, mit Besonderheiten, mit Skandalen, keine Ahnung, was passiert. Und das in einem Film gießen mit Musik und mit... Ja, das wird schon anspruchsvoll.
Ich wollte gerade sagen, dein Meisterstück dann.
Ja, sozusagen, ja. Also es wird schon, ich habe schon Respekt davor, großen Respekt.
Das glaube ich.
Ist immer gut, dass man es zu zweit macht, finde ich, weil man alleine, weiß ich nicht.
Läuft man manchmal irgendwo, vielleicht auch ein bisschen in den Tunnel rein.
Genau.
Nicht in den Tunnelclub, aber in den Tunnel.
Ja, das wäre mir zu teuer, genau. Aber in den Tunnel rein, genau. Und da habe ich schon Lust drauf.
Wirst du auch Spiele kommentieren?
Nee, das ist nicht vorgesehen tatsächlich jetzt bei der Euro, weil halt mit diesem Rückblick und auch
einfach dann
dem
schon
anderen,
zu viel.
Ja, genau. Ja. Also es reicht mir dann auch am Anfang normale Stories, Beiträge 2-3 Minuten zu machen und dann sich dann darauf konzentrieren zu können und sich nicht noch auf irgendwelche Spiele vorbereiten müssen, auch wenn es natürlich cool wäre, klar.
Ja.
Ja.
Ist es denn geplant, so ein ähnliches YouTube-Format zu machen wie dein VfB mit deinem Kader?
Nee, leider nicht.
Dein DFB oder deine Mannschaft?
Der Johannes und ich, wir haben es tatsächlich mal vorgeschlagen. Es war dann nicht in den Planungen irgendwie, glaube ich, so vorgesehen. Hätte ich cool gefunden, dein DFB und das dann genauso so zu machen auf YouTube wie das mit dem VfB, hätte man, glaube ich, super machen können, weil es sehr viel Bilder einfach gibt, sehr viel Material einfach,
viele Emotionen halt.
Viele Emotionen.
Also es ist ja schon, das erste Spiel gegen Schottland wird ja schon wegweisend sein.
Auf jeden Fall, ja. Das ist ja mit immer das Entscheidende, in welche Richtung es geht. Nee, ist nicht vorgesehen, schade, aber ja, so ist es, also akzeptiere ich.
Du wirst trotzdem genug zu tun haben.
Auf jeden Fall.
Davon gehe ich aus.
Fünf Wochen in Köln, ja, da werde ich.
Ja, es gibt Schlimmeres.
Tun. Ja,
im Sommer fünf Wochen in Köln.
Ja,
also,
das stimmt.
Schon
da
schön.
Ein benutzbarer Fluss ja auch, ne? Also
ja,
den man nutzen kann.
Besser als hier.
Hier, muss man zugeben, ja.
Ein bisschen schöner ausgebaut.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, also würde ich jetzt auch nicht nein sagen.
Nee.
So, ja. Fünf Wochen in Köln finde ich schön. Auch. Was ist denn, dann kommst du nicht nach Stuttgart zum Public Viewing, ist ja schade.
Vielleicht, ja, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht habe ich mal zwischendurch frei und werde mal auf dem Schlossplatz vorbeischauen zum Public Viewing. Wäre natürlich schon ein Highlight und eigentlich muss man ja mal ein Spiel auf jeden Fall mitnehmen,
ja, oder?
In Stuttgart. Ja, ja.
So einfach um dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Beben von der Stadt. Das ist manchmal, also
ja,
gibt
eben,
dann so
also,
eine Dynamik.
Das würde ich schon gerne erleben. Ja. Wie ist es eigentlich in Stuttgart in den vier Wochen? Ja. Weil die Stadt verändert sich ja schon durch Fans und durch die Stimmung auch und hoffentlich ein gutes deutsches Abschneiden, dass die Welle so ein bisschen rüberschwappt und die Euphorie auch endlich mal wieder, was in den letzten Jahren beim DFB ja nie war, vor allem jetzt in Katar noch im Winter und so ja gar nicht irgendwie, dass das mal wieder zu spüren ist. Und ja, ich meine, 2 Stunden im Zug, wenn es gut läuft, vielleicht klappt es ja mal vorbeizuschauen.
Von Köln
Stuttgart. Nach Stuttgart. Ja.
Zwei Stunden, 10
oder so.
Mit der Baustelle gerade?
Na, weiß ich nicht. Es gibt sie schon zwischen
Mannheim,
welche Baustelle?
Mannheim und Köln.
Frankfurt ja, ist die aktiv jetzt?
Frankfurt und Köln, glaube ich.
Gibt sie?
Ich glaube, die ist schon.
Ah ja, okay. Na dann war es also, komplett
vielleicht
Fail.
Lieber,
ja. Vielleicht 4 Stunden.
E-Auto fliegen.
Ja, genau. Ja. Learjet.
Ja,
der UEFA-Präsident nimmt uns vielleicht bestimmt mal mit, wenn er hier hinfliegt.
Ja.
Ja.
Ach, kann ich mir gut vorstellen, wenn du da mal ganz nett anfragst.
Ja, absolut. Ja, der hat bestimmt. Uns nimmt er auf jeden Fall mit.
Ja, na klar. Ja, jetzt habe ich mich gerade selber ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Ja, alles gut.
Aber
kann passieren bei einer Stunde Redezeit.
Ja, oder?
Ja.
Ich fand es bisher ganz angenehm eigentlich.
Ja, ich auch.
So,
ja.
Es war ganz nett.
Zurückgeben. Ja.
Ich hab noch so die ein oder andere Abschlussfrage an dich. Mhm. Die erste wäre, wie schneidet sie denn ab, die Mannschaft?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hängt natürlich, wie wir gesagt haben, vom Auftakt ab, aber mit der Gruppe musst du durchmarschieren.
Ja.
Ich würde mal sagen, Halbfinale mindestens.
Okay.
Ich sage, also meine Prognose ist, Deutschland kommt ins Finale. Und dann hängt das vom Gegner natürlich ab, also keine Ahnung, schwer zu prognostizieren, aber ich würde sagen, Deutschland schafft es tatsächlich ins Finale bei der Heim-EM und dann würde ich mich ungern jetzt auf Niederlage oder Sieg schon festlegen, aber ich sage, ins Finale kommen sie.
Sollen wir das an der Wette koppeln?
Können wir machen. Sagst du, hältst du dagegen und sagst, sie fliegen in der Vorrunde raus? Oder?
Ah, ja.
Viertelfinale oder sowas?
Eher Viertelfinale.
Mhm. Okay.
Ich glaube, also nicht, dass ich es bis ins Halbfinale schaffe, glaube ich nicht.
Okay.
Aber wir wetten bitte nicht um eine Glatze, weil ich möchte mir gerne meine Haare schneiden.
Ich auch nicht unbedingt.
Das wäre irgendwie, da müssen wir uns was einfallen lassen.
Ja.
Und was wetten wir denn? Und was Witziges.
Und was Lustiges?
Ja.
Vielleicht hier nebenan mal beim öffentlichen Training beim VfB erscheinen als
verkleidet als dein Edelfan mit Schnurrbart.
Verkleidet als Tranquilo mit Schnurrbart?
Ja.
Okay, ja, und mit so einem T-Shirt, wo vorne drauf Tranquilo steht.
Wenn du mir das besorgst, dann ja.
Ja, müssen wir selber malen. Ja. Vielleicht hat er bis dahin eins. Ja.
Ja.
Bringt seine Kollektion raus.
Ja.
Okay, oh Gott, das ist, ja. Schwierige Wette, aber ja.
Okay.
Ja, gehen wir ein.
Machen wir
mal. Ja, okay.
Ach, sehr gut. Witzig.
Nächste Saison, öffentliches Training.
Oh je, oh je.
Ja.
Okay, gut, machen wir.
Gut, ich hoffe jetzt noch mehr für die Deutschen. Bitte, bitte.
Siehst, ich bin gar nicht so positiv gestimmt.
Nee, ich merke es schon. Gut, du bist gezeichnet durch die letzten Jahre.
Ja, ein bisschen Angst,
ja.
Schon ein bisschen.
Ja.
Dann tatsächlich meine letzte Frage an dich und da muss ich einen kleinen Hinweis noch zu geben.
Mhm.
Denn bei mir auf meiner Uhr kam gerade eine Push-Mitteilung herein, die mir gesagt hat, dass Tuchel auf gar keinen Fall Bayern-Trainer bleibt.
Ah ja, okay, das war ja tatsächlich jetzt noch offen
noch
die letzten
offen,
Tage.
Genau.
Ja, ich hätte nämlich gesagt, ja, vielleicht wird es ja doch noch. Okay.
Wer wird's denn?
Jetzt, das ist die Frage, ja. Also das ist natürlich. Ich habe dich ja schon vorgewarnt.
Ich habe wirklich
keine Ahnung, weil alle ja gefühlt schon abgesagt haben,
ja,
die
will
in Frage
keiner,
kommen. Es will keiner. Früher war das ja, Bayern-Trainer ist die Ehre, aber wenn du die letzten Jahre anschaust, wer da nach welcher Zeit entlassen wurde, es ist
so
ein Haifischbecken.
So
Uli Hoeneß hat immer noch die Guillotine in der Hand, auf blöd gesagt. Ja, also den Manchester-Typen gibt es ja noch, aber wenn sie das machen, dann weiß ich auch nicht, was sie konsumieren. Also der Erik ten Hag von Manchester United, der früher mal bei Bayern auch schon tätig war, aber für mich eigentlich kein Kandidat, den ich nehmen würde, aus meiner Sicht.
Es sind einfach, die Namen sind einfach auch nicht mehr groß genug, ehrlich gesagt, für Bayern.
Nee.
Also selbst wenn ich überlege, wer jetzt noch im Gespräch ist, so ja. die sind alle zu...
Ja.
Weiß nicht.
Schwierig. Also ja. Ganz, ganz schwierig. Eigentlich wollen sie auch einen, der zumindest die deutsche Sprache einigermaßen beherrscht. Szene, den sie dann kann eigentlich nur Französisch und Spanisch. Ja. Glaube ich jetzt auch nicht. Zumal er das, glaube ich, einfach auch von sich aus nicht macht. Er war bei Real Madrid. Warum sollte er jetzt zu Bayern, die irgendwie gerade am Kriseln sind, so ein bisschen. Ich kann dir keinen Namen in den Raum werfen, weil ich bin selber ratlos und gespannt, ja, ob das dann einer ist, der jetzt vielleicht doch bei einem Club ist, gerade bei einem erfolgreichen und dann doch wechselt. José Mourinho glaube ich auch nicht, dass er
der
das
hat,
macht.
Glaube ich, schon abgesagt. Ja, er hat gesagt, er kann sich es nicht vorstellen.
Ja, und ich glaube auch, Bayern wird ihn nicht holen. Das wird, glaube ich, für sehr großen Stress sorgen. Aber ich find's super, wenn das passiert. Dass da ein bisschen Hollywood, FC Hollywood wieder ist. Aber
ja, stimmt.
Ja, ich weiß es nicht. Und ich glaube, die Bayern wissen es halt auch nicht so genau. Ich weiß nicht, ob, können wir mir noch vorstellen, an Matthias Jeißle, ist eigentlich aber auch schon zu klein, der Club. Der ist in Saudi-Arabien aber. Also der ist gerade bei den Saudis. Der ist 35, 36. Glaube ich aber auch nicht. Also, ja.
Ja, es ist schwierig. Tatsächlich war das jetzt, wie du jetzt am Anfang gesagt hast, die schwierigste Frage.
Tatsächlich,
ich hab dich gar nicht so doll gegrillt, wie ich dachte. Ja. War ganz nett zu dir.
Aber die Wette könnte noch schwierig werden. Ja,
die Wette, das... Also wir müssen es auch filmen, gell? Du bringst ja dein Videozeug
absolut
mit.
Absolut, ja.
Weil ich kann nur Ton.
Kommt bei deinem VfB auf jeden
Ton
Fall.
Ton kannst du nicht, kann ich dafür.
Und ja, es kommt bei deinem VfB. Ja.
Oha. Mhm. Oh Gott, oh Gott.
Ja.
Oi, was habe ich mir da... Oi.
Ja.
Okay.
Ja. Ich kann ja auch verlieren. Also, was haben wir uns da
ja
überlegt?
Ja. Für wen ist es schlimmer?
Na gut, eigentlich
mich kennt
mich.
Man nicht.
Ja,
dich kennt man.
Das ist schon peinlich, ja. Aber Wette, alles mit einer Wette begründbar. Hauptsache keine Glatze.
Eben.
Ja.
Wobei, du hast ja vorhin gesagt, es wäre auch nicht so schlimm, weil es ist ja jetzt Sommer.
Ja, für den Kollegen. Ja. Das ist schlimm. Steht ihm, muss man sagen. Ja.
Ich fand es auch nett, wie sie dann hinterher noch rasiert haben und so schön aufpoliert und so richtig, richtig süß.
Genau. Ja.
Voll goldig.
Ja.
Ja, gut, dass ihr das mit reingenommen habt. Das war
ja,
echt,
das fand ich,
echt
mir
nett.
Das geschickt, ja. Ja. War
süß.
Sehr cool. Ja.
Bolli.
Debbie.
Ich danke dir.
Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Ja, schön war's.
Ja.
Darfst öfter kommen.
Echt? Ja. Das ist aber lieb. Ja, sehr gut. Wunderbar. Dann machen wir das doch.
Okay, ja, machen wir mal eine Wiederholung.
Ja,
das kann man mal
sehr
so
gerne.
Einen Kurztrip machen wir dann erstmal auf dein VfB und dann schauen wir mal, wann
genau
wir nochmal einen
ja
Podcast zusammen aufnehmen.
Sehr gerne.
Dir kann man folgen auf YouTube unter dein VfB auf jeden Fall, dem
genau,
Format.
Dem SWR, also
dem SWR
Sport
sowieso.
Dann in dem Fall, genau.
Dir persönlich?
Mir persönlich auf Instagram unter meinem Namen Michael Bollenbacher und auf X, wie es neu X ehemals Twitter.
Ehemals Twitter,
das heißt,
muss man jetzt immer dazu sagen.
Unser Bollywood. Ja,
Bollywood, aha.
Mit I, ja.
So,
ja,
so.
Habe ich mir mal überlegt.
Hast du da filmische Präferenzen?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin gar kein Fan von diesen Filmen, aber es hat ganz gut gepasst.
So, okay.
Das, ja. Genau, das sind so die Haupt- oder LinkedIn, aber ja gut. Nein, muss nicht unbedingt, ja. Also ist dann eher geschäftlich, ja.
Gut, dann folgt dem Bolli gern.
Ja, unbedingt. Danke.
Uns dürft ihr auch folgen auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. So, wir sind nämlich noch oldschool am Facebook. Ne?
Wir haben auch Instagram.
Wir haben auch Instagram
ja
unter Sport Stuttgart. Und wir haben sogar eine Homepage, www.sportregion-stuttgart.de. Da findet man auch unsere E-Mail-Adresse, falls man uns irgendwie sagen möchte, wie toll wir das heute gemacht haben.
Absolut, schreibt unbedingt.
Ja, gebt uns Feedback, sagt uns, wen wir als nächstes einladen sollen. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank.
Danke auch. Und genau, schöne EM schon mal hier in Stuttgart.
Sag ich. Oh, ich freue mich drauf. Es wird richtig gut.
Das wird gut. Super.
Dann bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.